Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Meine heutige Gesprächspartnerin ist weiblich. Name?
Barbara Wiebe.
Die Frage, die man Frauen nicht stellt, ich mache es immer trotzdem. Alter?
Gerade 60 geworden.
Geburtsort?
In Rüsselsheim.
Beruf?
Musikerin.
Und Hobbys?
Musik.
Okay, also das ist, sage ich mal, eine ganz coole Option. Ne? Das heißt, wenn das übereinander kommt, das ist natürlich der Idealzustand im Leben. So sollte es eigentlich sein, ne?
Absolut, absolut. Natürlich mag ich auch andere Dinge, ne, wie Sport und ja, Wandern, Outdoor, Natur, solche Sachen. Aber Musik ist ein ganz großer Teil.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Da fällt mir spontan ein, aus der Zeit, als mein Sohn klein war und die wilden Kerle so hip waren. Mir hat immer der Spruch gefallen, alles ist gut, solange du wild bist.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Ich glaube, die sagen oft, wann schläfst du eigentlich? Wenn ich irgendwas gemacht habe, dann sagen die, was machst du jetzt als nächstes? Woher nimmst du die Energie? Ich glaube, das sind so sehr typische Dinge, die Leute sagen.
Ich spreche mit der Musikerin Barbara Wiebe. Barbara Wiebe macht Musik. Was genau, darüber sprechen wir später. Rüsselsheim, war das der Ort der Kindheit?
Nein, der Ort der Kindheit war Mörfelden und danach Astheim.
Okay, das ist aber, also ich kenne das alles so ungefähr, das ist aber so ein bisschen schon alles ländlich geprägt, ne?
Oder alles ländlich geprägt und im Hessischen Ried.
Okay, das heißt, das war dann auch eine gute Kindheit?
Ja, kann man so sagen.
Okay, und da hat auch sich alles abgespielt, Kindheit, Jugend, im Prinzip in der Region?
Genau, genau, immer in dieser Region, ja.
Ja, ich habe eine Standardfrage, die kommt gleich am Anfang immer weg. Warst du eine gute Schülerin?
Es geht so.
Es geht so.
Ich war, glaube ich, immer ein bisschen rebellisch und bin nicht auf allen Schulen länger geblieben.
Okay. War da die Energie auch schon da wie heute?
Ja, aber eben nicht für die Schule.
Okay, das hört sich aber nach einer spannenden Erfahrung an. Das heißt also auch so mit nochmal ein Jahr gemacht und irgendwie wechseln müssen. Warum?
Unterschiedlich. Also ich, wie gesagt, es waren sehr rebellische Zeiten, es waren politische Zeiten, es war beispielsweise Startbahn West. Und ich hatte immer mein ganzes Leben lang, glaube ich, ein großes Problem mit Ungerechtigkeiten, auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung raus und war deswegen auch immer Klassensprecherin, Schulsprecherin, Kreisschulsprecherin, stellvertretende Landesschülervertretung. Also das war immer irgendwie sowas, was mich bewegt hat, auch mich so für andere einzusetzen. Und manchmal ist es nicht gut gegangen und wurde nicht so gerne gesehen in der Schule.
Startbahn West, das muss ja dann im Nachgang auch ein bisschen frustrierend sein, oder?
Ja, aber letztlich, ja natürlich, ich meine, das Leben geht weiter und es gibt ja immer Dinge, für die man sich einsetzen kann, zu allen Zeiten. Aber natürlich, ja, das sind frustrierende Erfahrungen zum Teil gewesen, ja.
Wobei, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich die Fähigkeit zu reisen, ich glaube, dass die insgesamt der Menschheit gut tut, weil wir andere Kulturen kennenlernen. Und auf der anderen Seite ist natürlich jeder, der auch hier in der Region wohnt, weiß natürlich, es ist auch eine Belastung, ja.
Richtig, genau, genau.
Nach der Schule, wo ging es denn dahin bei dir?
Oh, nach der Schule habe ich erstmal einen ganz gewöhnlichen Bürojob angefangen. Also nach der Schule habe ich eine Sprachschule gemacht und da eine Ausbildung gemacht, Übersetzerin, Dolmetscherin. Also habe Sprachen, mehr oder weniger ein Sprachstudium gemacht und bin dann relativ schnell auch ins Ausland immer wieder gegangen.
Okay, spannend. Wohin?
Also eigentlich die erste wirklich größere Reise. Gereist bin ich schon früher. Ich war in Kanada, USA und so weiter und habe dann angefangen, mein zweiter Job war in einer japanischen Firma. Und weil ich ja immer völlig sprachwann hatte, ich liebe es, Sprachen zu lernen und andere Kulturen kennenzulernen. Und ich habe dann sofort mit Beginn der Arbeit auch angefangen, Japanisch zu lernen. Das habe ich 4 Jahre gemacht. Und dann wollte ich unbedingt weg und habe gedacht, wenn ich jetzt nach Japan gehen würde, dann könnte ich das ja richtig perfektionieren. Ich habe zu der Zeit auch sehr intensiv Kampfsport betrieben und das schien mir einfach genau der Weg zu sein. Und ich habe mir dann in Japan in der Tat einen Job gesucht, den hätte ich auch schon fest gehabt, nämlich als Englischlehrerin für das Personal im Okoda Hotel. Und mein Chef damals wollte es aber nicht zulassen. Die wollten nicht, dass ich gehe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bietet mir eine Alternative an. Ich möchte das jetzt machen. Und die haben dann gesagt, naja, okay, wenn wir dich nach Japan schicken, du machst ja hier bei uns schon sehr viel und dich quasi einfach dir eine technische Ausbildung zuteil werden lassen, dann könntest du hier quasi zum Technical Service Manager aufsteigen. Das war ganz witzig, weil ich bin eigentlich eher so ein bisschen Technik-Legastheniker. Aber ich wollte das unbedingt machen. Und die haben mir das dann ermöglicht, für mehrere Monate dorthin zu gehen. Das heißt, ich konnte dort in verschiedenen Werken in Japan technische Ausbildungen machen für mehrere Monate, konnte gleichzeitig über einen Kontakt, den ich hatte, in Japan auch trainieren, in einem Dojo, das mir jemand vermittelt hatte, der damals der Bundestrainer, also der Trainer der deutschen Nationalmannschaft war. Und konnte dann meinen kompletten Jahresurlaub und noch unbezahlten Urlaub dranhängen, auch noch 3 Monate reisen.
Wow. Japan ist aber dann, sag ich mal, das ist dann so, ich sag mal, wenn man irgendwie ins Ausland geht und man geht vielleicht nach Österreich, Schweiz oder sowas, das ist halt eine ähnliche, ist auch eine andere Kultur, aber ja. Ich sag mal, man findet sich wahrscheinlich schneller zurecht. Aber Japan ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, oder?
Ja, absolut. Das war ja auch der ganz besondere Reiz und das hat mich dann auch einfach nicht mehr losgelassen und ich bin dann zurück und habe das eine Weile gemacht, aber ich wusste einfach, ich will wieder weg irgendwo hin und so diese Reiseform, alleine unterwegs zu sein und in einer erstmal ganz fremden Welt, das hat mich einfach sehr, sehr gereizt.
Und ich muss noch ein bisschen rumbohren, weil ich glaube, Japan ist tatsächlich so auch völlig anders. Das heißt, da gibt es so andere Schmerzgrenzen, Sachen, die wir nicht gut finden am Tisch, die sind da in Ordnung. Aber andere Sachen, wo wir sagen, boah, ist völlig normal, da sind die dann so ganz empfindlich und völlig pikiert, ne?
Ja, ganz genau. Also so Erfahrungen macht man dann auch vor Ort, wo man irgendwie denkt, man macht jetzt was ganz Tolles und sich hinterher fragt, das war vielleicht doch nicht, aus unserer westlichen Perspektive, sage ich jetzt mal, war das einfach für mich beispielsweise normal, wenn ich bei den Managern dort eingeladen war, abends zum Essen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, wieso könnte sich nicht die Frau auch mit an den Tisch setzen? Weil ich fand das so ungerecht, ne? Die musste irgendwie den ganzen Tag da rumspringen und um die Gäste sich kümmern. Und ja, der hat dann irgendwie wirklich gesagt, dann irgendwann zu seiner Frau, okay, jetzt setz dich doch da einfach dazu, weil man dem Gast auch entsprechen wollte. Und hinterher habe ich gedacht, das war eigentlich gar nicht gut, weil die Frau hat sich auch nicht wohl gefühlt. Das war in diesem Moment nicht ihre Rolle. Und das sind so Sachen, wo man so ein bisschen auch immer die eigenen Grenzen auslotet und inwiefern ist es irgendwie gut, wenn wir da immer unsere Werte so in dieser Form mit einbringen.
Ja, es ist halt schwierig. Tatsächlich, ich kann das nachvollziehen, weil dieses Gerechtigkeitsgefühl, das wir aus unserer westlichen Welt haben, ist natürlich da gar nicht vorhanden. Ja,
absolut.
Das heißt, das ist normal und da weiß ich auch nicht. Ich glaube, wahrscheinlich ist es sogar besser, einfach zu sagen, hey, das ist jetzt die Kultur und ich akzeptiere das einfach.
Ja, da gab es auch beispielsweise Situationen in einer Fabrik, da habe ich im Prinzip Schulungen über Festplattenreparaturen gemacht und so und die haben am Anfang mich immer so ausgeführt, dann in der Mittagspause zum Essen und ich habe gesagt, eigentlich würde ich gerne hier so sein wie alle anderen auch. Und dann haben die gesagt, okay, dann musst du auch eine Uniform tragen, habe ich ja kein Problem und dann bekam ich diese Uniform und dann haben die wirklich das ernst genommen und gesagt, okay, dann musst du aber als Frau, auch wie alle anderen Frauen, morgens früher kommen, um die Männer zu begrüßen und schon den Tee fertig zu machen. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich mit, weil ich wollte vor allem da mit den Frauen da so ein Verhältnis aufbauen auch, um mit denen so über diese Themen zu sprechen. Und dann habe ich das gemacht. Dann war ich morgens eine halbe Stunde früher da und die Frauen, die standen dann Spalier. Das Teewasser war natürlich auf 65 Grad, wie das sein sollte, vorgeheizt. Und dann stand dann Spalier und hat dann die Männer, die zur Arbeit kamen, einfach mit Verbeugung begrüßt, ja, und ich konnte das irgendwie so mit so einem, ja, Hintergrund Augenzwinkern einfach auch mitmachen und mit den Frauen dann darüber sprechen, für die das eigentlich so ganz normal war und die erstmal gar nicht so verstanden haben, warum ich sage, eigentlich ist es ja nicht ganz so gerecht, ne? Aber ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel auch auf ganz natürliche Weise schon verändert.
Also es hört sich sehr skurril an.
Ja, sehr skurril. Es wurde dann auch morgens, kam dann der Firmenchef und das war auch eine Geschichte. Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, wie schaffen die das denn, dass die Arbeiter dort wirklich einfach so fokussiert sind und so treu ihrer Firma sind. Und das war dann so, dass morgens wurde dann eine Firmenhymne gesungen und der Chef, der hielt einfach eine Lobrede auf die Firma und auf die Menschen, die dort arbeiten. Und es gab jeden Morgen zuerst mal die neuen Produktionsergebnisse und was die neuen Ziele waren. Und es wurde einfach hervorgehoben, wie wichtig jeder einzelne, auch Bandarbeiter in diesem Rädchen ist, um die Firma erfolgreich werden zu lassen. Und das hatten die Leute einfach so verinnerlicht, ne? Und dann gab es den gemeinsamen Frühsport, wo erst wurde die Firmenhymne gesungen. Und die war dann, wir sind stolz, Mitarbeiter von Victor Company of Japan zu sein zum Beispiel, ne? Und danach kam der Frühsport, wo der Chef persönlich davor geturnt hat und alle mitgemacht haben. Und dann ging es los zur Arbeit. Und einfach dieses Gefühl, also ich konnte das hinterher irgendwie auch nachfühlen, wie das funktioniert.
Okay. Ja, das sind, glaube ich, aber schon spannende Einblicke, aber es ist eine völlig andere Kultur.
Völlig anders, ja.
Wie lange hast du das gemacht?
Das hatte ich für, also insgesamt war ich in Japan dann, ich glaube, so knapp 5 Monate und bin dann wieder zurück in die Firma gegangen. Für ein paar Monate nur.
Okay. Und dann aber wieder zurück nach Deutschland gekommen.
Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, aber war, wie gesagt, hatte ich dann so ein bisschen Blut geleckt und war eigentlich dann in den folgenden Jahren, ich habe dann gekündigt und war eigentlich fast nur noch unterwegs und habe bei meinen Reisen eigentlich immer ein One-Way-Ticket gekauft und meine Wohnung gekündigt und meinen Job gekündigt und wollte völlig offen sein für das, was da kommt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Barbara Wiebe. Barbara Wiebe hat uns schon von ihrer Zeit in Japan berichtet. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Wo warst du noch überall?
Danach bin ich dann als nächstes nach Kanada gegangen, wo ich ja vorher schon mal auch war eine Weile, aber ich hatte mich immer dafür interessiert, was eigentlich mit den Natives passiert ist. Und dann habe ich mich für ein Projekt beworben eines Priesters, Reverend Charles Ketto. Der hatte im Prinzip auch sein ganzes Hab und Gut verkauft und eine Organisation gegründet, mit der er die Natives unterstützt hatte, die aus irgendeinem Grund kein Anrecht auf diese staatlichen Unterstützungen hatte. In der Regel lag das daran, dass sie ihre Landrechte nicht anerkennen wollten, dass sie nicht in diese Reservate quasi rein organisiert werden wollten. Und die hat er unterstützt mit Volunteers. Und das hat mich sehr gereizt, weil ich wollte nicht irgendwo hingehen, wo man den armen Indianerkindern jetzt mal Englisch beibringt. So, ne? Und habe mich da beworben. Das war ein längerer Prozess und bin dann auch genommen worden. Und das war dann ursprünglich angesetzt für 3 Monate. Und ich bin dann aber am Ende doch länger geblieben als geplant und hatte dann hier ja, erstmal alles aufgegeben und war dann, glaube ich, alles in allem. Ich bin noch einmal zurückgekommen, war ich dann 1,5 Jahre dort in Kanada und habe da mit den, ja, Natives gelebt.
Wann ist denn die Musik in dein Leben gekommen?
Die Musik war in irgendeiner Form schon immer da. Also ich habe in meiner Jugendzeit habe ich Orgel gespielt. Ich habe am Gymnasium im Orchester Tenorflöte, Alt- und Tenorflöte gespielt. Und so war die immer irgendwie Bestand, habe dann später auch mal in einem Chor gesungen. Und ja, und durch die Reisen war das dann immer wieder aufgelöst. Und zu der Zeit war das aber mehr so ein Hobby.
Ja. Okay. Wann ist es mehr geworden?
Mehr geworden ist es, kann ich dann sagen, das war irgendwie, also konsumiert habe ich natürlich schon immer sehr, sehr viel Musik. Richtig. Mehr geworden ist es dann, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Das war 2007, der auch Berufsmusiker ist. Und zu der Zeit hatte ich dann mittlerweile also auch Gitarre gespielt, habe ich auch irgendwie schon eine ganze Weile. Und wir haben dann immer so zusammen Gitarre gespielt und so. Und dann haben wir irgendwann gesagt, man könnte das doch vielleicht ein bisschen ausbauen. Und dann fingen wir an, als Duo aktiv zu werden. Zwischenzeitlich war ich ja selbstständig als Reiseveranstalterin mit Spezialisierung auf Lateinamerika und habe das dann aufgegeben irgendwann und wir haben gesagt, wir machen jetzt nur noch Musik.
Okay, das heißt, da gab es noch ganz viele andere Reiseziele, höre ich.
Da gab es noch sehr, sehr viel dazwischen. Ich habe ja lange auch in Lateinamerika gelebt, also bin dort erst gereist und habe in vielen Ländern auch gearbeitet und war dann eigentlich komplett schon ausgewandert und bin dann so, ich sag mal, aus persönlichen Gründen wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und ja, und im Zuge dessen hatte ich dann meinen Mann kennengelernt. Ich hatte mich dann erst selbstständig gemacht als Reiseveranstalterin und habe in Lateinamerika Radreisen organisiert, aber auch so Fachthemenreisen, Kulturreisen, immer mit sehr großem Thema Kennenlernen der Kultur vor Ort und Treffen mit Menschen zusammentreffen und solche Dinge eben, ne?
Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Das macht die Welt halt friedlicher, ne? Das
heißt,
wenn wir andere Menschen, andere Kulturen kennenlernen, dann, ja, in der Regel läuft es nicht immer, aber meistens läuft es halt freundschaftlich und man bekommt Verständnis füreinander.
Richtig, genau. Ja, das ist auch bis heute so, wo ich sehr aktiv bin in der Friedensbewegung, ist es eigentlich immer auch so mein Antrieb und meine Idee, dass man immer mit allen versuchen muss, irgendwie eine Verständigung zu finden, ne? Und irgendwie was zu finden, wo man sich gegenseitig auf Augenhöhe und mit Respekt begegnen kann.
Ja, ich glaube, dass man kann das alles deutlich besser machen, als wir das in den letzten Jahren erleben, ne?
Ja, absolut. Ja.
Also ich glaube, viel mehr reden und gibt es ja auch diesen alten Spruch, also lieber stundenlang reden als eine Minute Krieg führen.
Genau, ganz genau. Ja. Das ist richtig. Das finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich dolmetsche auch nach wie vor immer wieder für verschiedene Initiativen, also Pax Christi oder Netzwerk Friedenskooperative und bin allein dadurch dann immer wieder involviert, ne, weil da gibt's ja genug zu tun. Und da ist man, egal ob das im Nahostkonflikt ist oder ob das im Russland-Ukraine-Krieg aktuell ist oder in anderen Konflikten, im Rahmen dieser Konferenzen hört man eben immer wieder verschiedene Seiten und ist auch eigentlich mit Friedensbewegung aus allen Ländern und Perspektiven da in Kontakt und bekommt dann auch immer einen anderen Blickwinkel, andere Perspektiven und kann das viel besser beleuchten, ja.
Du hast mir am Anfang Musikerin als Beruf genannt. Ab wann würdest du denn sagen, war das dein Beruf? Weil und was mich besonders interessiert, normalerweise könnte man ja sagen, hey, ich liebe Musik und ich probiere einfach davon zu leben. Aber es wird oft nicht gemacht, ne?
Ja, es ist richtig, ja, weil es natürlich nicht einfach ist, von der Musik zu leben für viele, weil viele Musiker, also bei mir war es so, ich fange mal vorne an. Ich würde sagen, Beruf nenne ich es ab 2016 war ich dann in der Künstlersozialkasse und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn wir das wirklich beruflich machen wollen, ich habe am Anfang den Gedanken gehabt, wir schauen mal, wie es sich das anlässt und wie es läuft und wenn es dann irgendwann läuft, kann ich ja die anderen Sachen nach und nach aufgeben und irgendwann habe ich gesagt, nein, also das geht nur alles hinschmeißen und so darauf fokussieren, dass du sagst, ich stecke jetzt meine ganze Energie einfach da rein. Und das musste funktionieren. Wir hatten keine Rücklagen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt 10.000 Euro auf dem Konto, das funktioniert jetzt erstmal 5 Monate. Es musste funktionieren. Und ich habe im Laufe meines Lebens, wenn ich gearbeitet habe in Unternehmen, viel auch im Bereich Presse, Marketing und so gemacht. Und ich hatte eben diese Erfahrung, die ich einbringen konnte. Und da muss man am Anfang natürlich viel Klinken putzen, hier und da anrufen, telefonieren und viel spielen. Und wenn du dann natürlich auch lieferst, da wo du spielst, und dann funktioniert das irgendwann. Und wir schaffen es tatsächlich seit dieser Zeit eigentlich vorwiegend davon zu leben. Und ich habe immer so gedacht, es gibt ja eigentlich kein Risiko, ne? Also auch heute habe ich dieses Gefühl, wenn es mal nicht funktioniert, ich kann noch 1000 andere Sachen machen. Und wenn es vorübergehend ist, ne? Du gehst ja kannst ja hier einfach jede Kneipe ablaufen und hast sofort einen Job, dann ist es halt jetzt gerade vielleicht nicht der Traumjob, aber es ist ein Job, so, ne? Und von daher habe ich gedacht, ja, wir machen's. Und es klappt.
Na, es ist, glaube ich, gut, wenn man weiß, dass man sich auf sich selbst verlassen kann. Ich glaube, das reicht oft schon. Dann braucht man gar nicht irgendwie so eine doppelte Absicherung, sondern man weiß einfach, ich kann das jetzt wagen, weil ich weiß, zur Not kann ich das und das und das und das, weil die Erfahrung habe ich und irgendwie komme ich zurecht.
Genau.
Und ja. So, dann lass uns mal über Musik sprechen. Was machst du? Das heißt, von Musik zu leben, was bedeutet das genau?
Also ich habe zum einen mit meinem Mann zusammen, wir haben ein Gitarrenduo Love on the Rocks. Und das Gitarrenduo Love on the Rocks, mit dem spielen wir sehr, sehr viel auf privaten Feiern natürlich, aber auch jetzt auf Stadtfesten, Weinfesten, in Biergärten und so weiter, also privat und öffentlich. Dann haben wir eine Fleetwood Mac Tribute Band, mit der sind wir auch bundesweit unterwegs. Das war auch so ein Punkt, den ich hatte damals, als wir durchgestartet sind. Ich habe gesagt, guck mal, es gibt ja unfassbar viele Musiker und unfassbar viele tolle Kollegen hier im Rhein-Main-Gebiet. Ich habe gesagt, lass uns doch reisen. Ist doch egal, wo wir spielen. Ne? Wir können ja am Wochenende, wenn wir auf eine Hochzeit, wir können auch in Sachsen und an der Ostsee und im Allgäu spielen. Und das machen wir seitdem. Das funktioniert auch dadurch gut, dass wir da sehr räumlich flexibel sind. Genau, dann haben wir Fleetwood Mac Band gegründet irgendwann. Das ist mittlerweile die erfolgreichste Fleetwood Mac Tribute Band, die es hier im Land gibt. Und wir sind auch ganzjährig unterwegs von der Ostsee, wo wir jetzt waren, bis nach Bayern. Dann machen wir auch eigene Musik. Da hatten wir eine Band, das waren die Urban Folk Junkies. Mittlerweile, weil die Leute uns so mit Love on the Rocks identifizieren, uns beide, die wir die Songs schreiben, mein Mann und ich, machen wir das als Love on the Rocks and Band. Da spielen wir dann eine Mischung, wo wir viel mehr eigene Songs spielen, aber auch ein paar Covers immer mit einbauen. Genau, das machen wir. Unterrichten natürlich beide auch. Und ich habe jetzt tatsächlich ja noch mal 4 Jahre Musik studiert, habe an der FMW Frankfurter Musikwerkstatt Jazz studiert, Gesang und Gitarre im Nebenfach und habe das jetzt 2 Tage nach meinem 60. Geburtstag abgeschlossen. Also das zeigt auch nochmal, man kann alles immer machen und ich würde es immer wieder tun. Und dann habe ich jetzt seit einiger Zeit mit 2 Frauen zusammen, mit denen ich studiert habe, die ich vom Studium kenne, wir haben ein Swing-Trio, das sind the Rubinettes. Und mit den Rubinettes haben wir im Prinzip 3-stimmigen Gesang. Das ist so ein Close-Harmony-Projekt. Und wir begleiten uns selbst mit Kontrabass, Gitarre und Kazoo-Trompete. Und das ist auch sehr erfolgreich jetzt durchgestartet.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Barbara Wiebe. Sie spielt in mehreren Bands, kümmert sich um das ganze Booking und macht noch vieles mehr. Barbara Wiebe ist meine Gesprächspartnerin. Unter anderem ist eine Fleetwood Mac Coverband mit dabei.
Warum Fleetwood Mac?
Fleetwood Mac hat sich ergeben, weil also mein Mann Gerhard und ich und unser Bassist von der Fleetwood Mac Band, wir waren zusammen in einer Bruce Springsteen Tribute Band, haben wir mal gespielt. Und es hat dann nicht so funktioniert, nicht so harmoniert. Wir sind dann da raus und dann haben Gerhard und ich sehr viel zu zweit gemacht. Und irgendjemand sprach uns jemand an, habt ihr was von Fleetwood Mac? Und da haben wir gesagt, nee, wieso eigentlich nicht? Ich bin Riesenfan von Fleetwood Mac und Stevie Nicks und so, hab das immer geliebt. Und da habe ich gesagt, oh, dann nehmen wir mal ein paar Songs mit auf. Und dann hat es immer so gut funktioniert, dass die Leute gesagt haben, oh, das hört sich ja richtig an wie das Original, dass wir gesagt haben, das wäre doch eine Idee, Fleetwood Mac Tribute Band zu machen. Und habe ich mich erst nicht getraut, weil ich habe gedacht, so, oh, bei diesen Tribute Bands und jeder sagt dann immer, ja, das hört sich aber nicht, ne? Die Leute gucken dann sehr genau. Und das war auch nicht der Plan, wenn wir das machen, dass die Leute da genauso aussehen und genauso klingen müssen, sondern wir wollten dann schon so ein bisschen Eigenleben damit reinbringen. Ja, und dann haben wir das gestartet und das wurde so erfolgreich, dass wir jetzt mit dieser Band wirklich in genau dieser Besetzung seit 8 Jahren sehr erfolgreich unterwegs sind. Und ich weiß nicht, wie viele Auftritte wir jetzt hatten, 130, 140 oder so. Und einfach, es ist ein ganz tolles Projekt. Macht sehr viel Spaß.
Ich habe ein ganz anderes Erleben. Es gibt ja viele Bands, die sich spezialisieren auf dieses, dass sie wirklich so eine Band covern und wirklich in Perfektion sich zum Teil das drauf schaffen. Und da kenne ich echt mittlerweile eine Reihe, die wirklich auch richtig die Termine füllen. Ja, da gibt's gibt's so eine Phil Collins Truppe, die das macht. Da ist eine Band unterwegs, die klingt wie pur und ziehen da auch Shows durch oder wie die Bee Gees. Also ich glaube, das ist ja sogar mittlerweile gern gesehen, ne?
Absolut. Ja, also irgendwann hat ja dieser Hype da begonnen mit diesen Tribute Bands und das ist, ja, man kann da sehr viel machen. Also hier ist es mittlerweile so, es kommen auch ganz große von weltweit, ich sag mal, da, wo die Bands aber oftmals so richtig auch diese großen Sachen füllen, also große Hallen, Jahrhunderthalle oder so, ne, gibt's ja Tribute-Bands, die da spielen. Das sind eigentlich immer welche, wo die Leute genau gucken. Also die sehen wirklich auch so aus, weitgehend, wie das Original, ne? Und da ist auch die Besetzung ist auch ganz exakt so im Original. Und da steht dann vielleicht noch ein anderer Keyboarder irgendwo hinten im Eck, der halt das richtige Zeug spielt, ne? Aber Hauptsache, die Person am Keyboard sieht genauso aus. Und das ist natürlich auch so ein Konzept, das man wahrscheinlich braucht, um auch so in diese Hallen zu kommen. Da muss das dann alles sehr, sehr, sehr authentisch sein. Das war was, was wir so eigentlich nicht wollten. Ne? Also wir haben unser Ding, wir gehen in die Clubs und die füllen wir auch. Ne? Wenn wir da so 300-400 Leute, das ist eigentlich so eine perfekte Größe für uns. Wir sind in der Tat ein bisschen rockiger, sagen viele, als das Original. Und wir kitzeln auch so Sachen da irgendwie raus, die uns gut gefallen. Aber es gibt dann auch so Dinge, wo wir sagen, oh nee, da gefällt es uns eigentlich viel besser, wenn man das so oder so macht. Ne? Und also das passt für uns ganz prima. Wir könnten auch gar nicht, ich sag mal, das eine ist, wir könnten keine 100 Gigs, es gibt eine Fleetwood Mac Tribute aus dem Ausland, die auch hier tourt, jetzt mittlerweile jedes Jahr, aber die spielen 360 Auftritte im Jahr. Die gelten dann als beste Kopie sozusagen, ne? Die machen dann wirklich nichts anderes, da steckt ein großes Unternehmen auch dahinter. Das ist zum einen nicht unser Anspruch und wäre auch mit unserem Bandformat gar nicht möglich, weil da gibt's Leute, die haben halt noch einen Job, die machen das nebenbei. Und ich selbst würde auch nicht das nur machen wollen, weil ich will auch eigene Musik machen. Und mit meinem Mann zusammen, uns ist auch wichtig, wirklich selbst Songs zu schreiben und so und nicht nur eigentlich von der kreativen Arbeit anderer zu leben, kann man ja auch mal so benennen. Ne?
Naja, ich sag mal, ich glaube, es ist auch eine Entscheidung. Ich meine, ja. Wenn du halt gerne Musik machst und vielleicht jetzt auch nicht eher, sag ich mal, derjenige bist, der spielt und gar nicht der kreativ ist, ja. Dann ist das vielleicht auch eine tolle Option. Aber trotzdem sehe ich, wenn ich jetzt nur gucke, so ein paar Termine habt ihr ja veröffentlicht, das sieht halt auch schon gut aus, ne? Hamburg, Berlin, ja. Und dann im Osten unterwegs. Also das ist ja schon ein bisschen was, ne? Das heißt, dann müsst ihr euch dann koordinieren, dass ihr alle für diese Zeit dann auch ja die Zeit habt.
Genau. Und das ist sowas, was ich auch mache. Also dieses Booking beispielsweise, ne? Und wir haben ein wunderbares System, den Bandhelper, und da ist jeder so zuverlässig dabei, sich immer einzutragen, wenn er nicht kann. Und das sind natürlich auch so Dinge, die da mit reinspielen, ne, beim Booking, dass man sowas auch professionell machen kann. Dass du, wenn du mit einem Veranstalter telefonierst, einfach nicht sagt, oh ja, ich sag dir in 2 Wochen Bescheid, ne, weil ich muss erstmal alle Bandmitglieder fragen und die müssen das abklären und so weiter. Nee, du musst dann einfach gleich sagen, jawohl, super, das passt, da kann ich, und dann steht es eben auch.
Okay. Ja. Das heißt, ist das auch deine Rolle? Machst du
ja.
das mit?
Okay. Das mache ich mit, genau.
Das ist dann halt schon schön, wenn man so viele Sachen im Leben gemacht hat und diese kaufmännische Erfahrung halt logischerweise damit mit.
Ja. Ich glaube, das ist auch problematisch für sehr viele Musiker, ne, weil ich das ja so erlebe oder so, dass mich Leute auch ansprechen und sagen, oh, wie machst du das denn? Und ihr spielt ja so viel irgendwie, ne? Das ist genauso diese Erfahrung, und vielen kreativ arbeitenden Menschen, glaube ich, fällt es einfach sehr schwer, was ich absolut nachvollziehen kann, weil das einfach nochmal eine völlig andere Tätigkeit ist. Und vielen fällt es schwer, sich zu verkaufen, weil da wirklich anzurufen. Du musst ja wirklich, ich sag mal, ich mache beispielsweise häufig bei der GEMA, gibt's immer diese Booking-Seminare, ne? Sagt jeder, wieso machst du das? Du kannst es doch. Und so sage ich, ja, aber es sind immer andere Leute, die diese Seminare anbieten. Und manchmal höre ich mir das 2 Stunden an und man hat auch den Austausch von anderen. Und es gibt einfach Dinge, die man sich dann immer mal wieder vergegenwärtigen kann und sollte, wenn man das Booking macht. Und es gibt auch immer noch einen Punkt, wo ich sage, ah ja, stimmt. Das kann man vielleicht auch noch mal mit berücksichtigen, ne? Und das ist einfach wichtig, weil man kann sehr schnell den Mut verlieren, vor allem wenn du eigene Musik machst. Da gibt's ja wahnsinnig viele und sehr, sehr viele sehr gute Bands haben wir, ne? Und gute, ausgebildete Leute, die, ich sag mal, viele Musiker, die ja viel besser sind als ich und die ja nicht deswegen nicht spielen, weil sie nicht gut genug sind, sondern weil es einfach eine große Masse gibt, weil man irgendwie lernen muss, wie kann ich mich positionieren, wie kann ich mich abheben, wie kann ich mich verkaufen und wie gehe ich damit um, dass von 100 Bewerbungen, die ich schreibe, vielleicht mal 3 Antworten nur zurückkommen. ja, dass da gar keine Reaktion da ist. Und dann muss man, wie gesagt, auch wieder diese andere Seite sehen, diese Veranstalterseite, die dazu geschüttet werden und so. Also es ist schon nicht so einfach.
Aber ist halt normal. Ich sag mal, das kannst du ja fast auf alle Wirtschaftsbereiche übertragen.
Genau.
Du musst einen gewissen Aufwand betreiben und bekommst eine Menge Neins, um ein Ja zu bekommen. Das
genau.
ist halt dieser Klassiker. Und mit jedem Nein bist du halt näher am nächsten Jahr.
Ja, genau. So kann man das sehen. Ne? Aber so fällt es vielen schwer, weil man ist ja so überzeugt und denkt, Mensch, ich mache so tolle Musik und keiner will die haben irgendwie, ne? Und man versucht dann, keine Ahnung, man schickt das an Radiosender und man versucht irgendwie Auftritte zu kommen und dann, wenn man dann spielen darf, dann am besten umsonst, ne? Du kannst dich ja präsentieren und so, ne? Und da, das ist für viele schon schwierig, da irgendwie mit umzugehen.
Ich bringe ja.
Genau, genau.
Nee, vielleicht auch der Appell, es funktioniert halt nicht. Ne? Es gibt natürlich unterschiedliche Veranstaltungsmöglichkeiten und Feste und bei manchen ist das Budget größer, bei manchen ist es kleiner. Ja. Aber ich finde, irgendetwas sollte gezahlt werden.
Ja, genau. Ja, absolut. Da muss man sich dann auch mal ein bisschen auch entsprechend positionieren. Und wir haben das jetzt auch beispielsweise hatten das mit unseren Drubinets, ne, dass zum Beispiel auch natürlich Angebote, also für Hut könnten wir das ganze Jahr spielen. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt mal, wir machen alle schon immer Musik. Wir haben jetzt alle irgendwie auch, ja, ich sag mal, allein schon 30.000 Euro für dieses Studium investiert. Das heißt, wir haben genug Lehrgeld bezahlt, ne, und da muss irgendwie was kommen und das muss dann irgendwie anerkannt werden. Und ja, da muss man im Prinzip sagen, okay, dann machen wir das und das vielleicht einfach mal nicht. Man kann sich ja auch mal drauf einlassen, wenn das vom Nehmen und Geben her einfach passt. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir gerade gemacht, in einem kleinen Theater spielen, die auch eigentlich ja auch so auf derselben Seite stehen wie wir, wo wir sagen, okay, wir machen mit euch einen Deal, weil wir wollen ja, dass ihr was davon habt und wir auch, ne? Aber halt vielleicht nicht auf dem Festival, wo jeder verdient, der da Plakate druckt, der Bühnen baut, der Technik macht, nur die Musiker nicht, ne? Da überlege ich mir das halt schon. Aber auf der anderen Seite, was ich auch gelernt habe, jetzt so aus meinem vielleicht langen Leben, ist, dass ich auch über meine immer oder quasi, ich habe ja fast mein Leben lang irgendwie selbstständig gearbeitet. Und wenn man sich als Reiseveranstalter beispielsweise, wie ich das getan habe, selbstständig macht und sagt, ich mache jetzt irgendwie Lateinamerika-Reisen, ich schaffe mich da rein, wie funktioniert das, Reservierungssystem und so, und dann mache ich das, ne? Da war das ja ähnlich, dass du sagst, was kann ich denn machen? Es gibt ja ganz viele Leute, die Lateinamerika-Reisen machen, aber es gibt so Sachen, wo ich sage, das kann nur ich. Oder das, ne, das kann in diesem Moment vielleicht niemand machen, der nicht ganz besondere Kontakte hatte, weil ich habe beispielsweise so Musikreisen organisiert und da sagst du, oh, ich mache jetzt mal was in Jamaika, ich mache jetzt mal eine Radtour mit dem Thema Reggae-Musik als Beispiel, ne, weil ich sage, weil ich habe die Kontakte und ich kann die Leute in einer Rasta-Familie wohnen lassen. Ich kann mit denen zum Radiosender gehen und in Plattenladen und so weiter, weil ich das vorher alles ausgecheckt habe. Oder in Kuba, das war eigentlich mein Hauptgeschäft, weil ich mich da sehr, sehr gut auskenne, viele Kontakte habe, da Reisen zu organisieren mit Musikthemen. Ich habe dort Workshops gemacht. Ich war gerade jetzt vor 2 Monaten war ich mit dem Mannheimer Thekenchor in Kuba und wir haben dort einen Chor-Workshop zusammen gemacht und dort abends zusammen in den Kneipen gesungen und so. Ne? Das ist halt was, das kann nicht jeder in dieser Form umsetzen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Barbara Wiebe. Barbara Wiebe ist Musikerin und meine heutige Gesprächspartnerin.
Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den ganzen Bands bei dir auf die Webseiten schaue, das ist schon auch eine Kunst, das alles dann so in den Plan zu bekommen, ne?
Ja,
Weil du bist ja, was weiß ich, da hast du dann irgendwie 3 Tage unterwegs mit der Coverband und dann irgendwie hast du aber sofort auch wieder Termine mit der anderen Band.
Genau, genau. Ja, aber wenn das im Prinzip der Hauptjob ist oder so, dann kann man das ja machen.
Okay, verrat uns noch ein bisschen was über die Rubinets. Das heißt, weil ich sehe da sowas Spannendes wie den Stil der 20er bis 50er Jahre. Was bedeutet das genau?
Genau, also was wir machen mit den The Rubinets, also Rubinets sind ich, das ist dann Betty Sue, die schon auch in ihrer Region Neustadt an der Weinstraße sehr bekannt ist aus dem Rockabilly-Bereich, da viele Bands hatte Und das ist unsere Poppy, die auch an der FMW studiert hat und auch musikalisch unterwegs ist, die seit vielen, vielen Jahren in einem ganz tollen Chor singt. Und wir haben dieses Close Harmony, das haben wir eigentlich als Projektensemble während des Studiums gemacht, Betty und ich. Und dann ist es am Semesterabschluss so eingeschlagen, dass wir gesagt haben, das wäre doch was Tolles, was wir ausbauen. Close Harmony, wir hatten uns da zunächst Songs ausgesucht, so von den Andrew Sisters aus dieser Ära, dreistimmigen Gesang gesetzt. Wir schreiben auch alle unsere Arrangements selbst, also wir kaufen keine Noten, sondern wir setzen uns das alles selbst und sind im Prinzip auch so, ja, stilistisch vom Äußeren her und von diesem Akustikset her orientieren wir uns an dieser Zeit. Wir nehmen aber so ein bisschen wie die Popini Sisters oder Postmodern Jukebox, ne? So dieser Stil ist es. Wir nehmen uns moderne Pop-Rock-Hip-Hop-Songs und arrangieren die in diesem Style. Also wir haben dann so Songs wie beispielsweise Paradise City von Guns N' Roses haben wir arrangiert oder Toxic von Britney Spears oder von Crab Bucket von Chaos, von einem Hip-Hopper. Und die arrangieren wir dreistimmig in diesem Swing-Style und begleiten die eben mit Kontrabass, Gitarre, Kazoo, Trompete. Und das macht es so besonders eigentlich.
Es ist so der spannende Moment, wo man irgendwie so diese Musik im Hintergrund hört und sagt, das kenne ich, aber die Art, wie es interpretiert wird, brauche ich dann länger, bis ich es erkenne.
Genau. Aber spannend. Ja. Ja. Super spannend, genau.
Ja. Ist es so bei, ich bin auch bei der einen oder anderen Veranstaltung beteiligt und gibt es ja so unterschiedliche Funktionen von Musik und wenn man halt viel tourt, und manchmal ist man halt so musikalisches Beiwerk, sage ich mal. Ist es schwierig als Musiker, wenn man halt merkt, ich spiele hier und aber mehr als die Hälfte auf dem Platz ist eigentlich mit was anderem beschäftigt?
Ja, das kann schon schwierig sein. Ich weiß, bei meinem Mann und bei mir, bei unserem Duo und auf den Bands, also er ist eher so vom Typus her so jemand, der, ich merke das dann wirklich so, wie es in ihm brodelt, ne? Dass er sagt, das kann doch nicht sein, ne? Also keine Ahnung, ich gebe hier eigentlich alles, was ich kann, ne? Und so meine Kunst, meine Musik und es interessiert euch gar nicht und es reagiert keiner und es klatscht keiner oder so, ne? Mir macht es gar nichts. Also ich kann damit super umgehen. Es ist natürlich schöner, wenn man so eine interaktive Situation hat und auch spürt, oh, die Leute finden das toll, was du machst. Das ist natürlich schöner. Aber wenn das so ist und dann bin ich auch glücklich damit, der Hintergrund zu sein und ich denke dann immer, lass uns doch mal dies und das jetzt ausprobieren, was wir eigentlich noch nicht vielleicht live spielen würden, aber denke auch, wenn es eh keiner so genau hinhört, machen wir das jetzt einfach. Und ich liebe einfach so das Musizieren oder das Singen an sich liebe ich eigentlich so sehr, dass ich das auch machen kann, wenn keiner zuhört. Ich singe auch zu Hause für mich vor mich hin oder im Auto. Ich kann damit ganz, ganz gut leben. Aber ich verstehe den Punkt, wenn Leute sich darüber ärgern. Oftmals ist es ja so, dass du denkst irgendwie, es hat jetzt überhaupt keinen interessiert, dass ich hier 4 Stunden gespielt habe. Und dann bist du fertig. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen, oh, das war jetzt ja so toll. Und dann merkst du, okay, also die haben es trotzdem mitbekommen, ja.
Also das ist tatsächlich auch der Punkt, das erlebe ich ganz oft, dass es trotzdem auch funktioniert, auch wenn dann, und du hast ja, du merkst es ja dann, es kommt ja meistens doch irgendein Applaus, ja. Wenn vielleicht jetzt auch nicht so euphorisch, wie man es gerne hätte.
Genau.
Und dann war noch das Duo mit deinem Mann, ne? Das,
ja.
Das heißt, das ist dann tatsächlich, wo ihr gesagt habt, da seid ihr auch viel privat unterwegs.
Genau.
Okay. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe eine Party und dann buche ich euch und dann
kommt ihr. Genau. Okay. Und da sind wir im Prinzip auf, es gibt ja diese unterschiedlichsten Portale, wo man gelistet ist und sehr viel gibt's da natürlich, wo wir jedes Jahr, ne, es gibt halt so Feste oder Weingüter oder Hoffeste, wo man immer gebucht wird und da sehen dich wieder Leute. Also hier so in der Region, gerade im Sommer, ist da sehr viel. Wir sind jetzt beispielsweise am Samstag sind wir in Eschborn, da gibt's so einen Weinstand am Skulpturenpark. Am Sonntag darauf sind wir an der Mosel auf einem Weinfest. Da sind wir auch seit Jahren immer wieder gebucht. Dann sind wir in Wiesbaden demnächst beim Rheingau Musikfestival und so weiter. Dann wieder auf eine Hochzeit im Schwarzwald. Also so ist man immer rund um die Uhr irgendwie auf Tour.
Und wenn man eigene Musik macht, dann möchte man die natürlich jetzt nicht nur live präsentieren, also auch live präsentieren, aber natürlich auch gucken kann ich, heute sind es dann Streams wahrscheinlich, ne? Die man erreichen möchte und das ist dann sehr ernüchternd wahrscheinlich.
Ja, also mit den Streams ist natürlich sehr ernüchternd. Wir haben verschiedene CDs und auch eine Platte gemacht und Alben veröffentlicht und so, aber natürlich kannst du davon nicht mehr leben, ne? Weil du kriegst die CDs verkauft beispielsweise ab und an oder auch mal eine Vinyl, wenn du live spielst. Aber ich denke, die allermeisten Leute, die machen das dann so aus Solidarität und kaufen die und stellen die sich in den Schrank, weil die wissen, dass wir uns drüber freuen. Letztlich hören sie es dann doch über Spotify oder so, ne? Um mal das böse werden. Mit S zu nennen. Manchmal hast du natürlich Glück und das ist natürlich toll. Bei lokalen Sendern oder sowas, da kann man natürlich immer mal auch Glück haben, dass man da gespielt wird.
Das ist schon ein paar Jahre her, da hatte der Tonträger noch ein bisschen mehr an Bedeutung. Die Empfehlung von einer Band, einfach tatsächlich CD oder Platte kaufen und dann bei Spotify und Co. hören.
Ja. Ja, in der Tat.
Weil das ist dann, sage ich mal, die bestmögliche Verwertungskette für Musikerinnen und Musiker.
Ja. Richtig, genau. Ja, wir kündigen das auch oft an, wenn wir dann bei einem Auftritt unsere CDs verkaufen, dass wir sagen, also das Tolle ist einfach, dass in diesem Fall der Erlös zu 100% an die Künstler fließt und ne, eben nicht an andere Plattformen.
Aber ich glaube, man darf es trotzdem halt auch, also dieser Plattformbetrieb ist schon schwierig, weil das halt im Cent-Bereich vergütet wird und das wirklich und diese Umverteilung halt auch an die Großen letztendlich erfolgt.
Genau.
Was so ein bisschen bitter ist, aber natürlich gehört es heute auch dazu, dass man dort erreichbar ist, ja, weil das ist natürlich eine Suchmaschine, wobei ich weiß gar nicht, wie dir das geht. Jetzt habe ich auch ein gewisses Alter und früher hat man sich halt die Musik irgendwie selbst erarbeitet, man hat sie im Radio gehört oder man hat im Plattenladen nach Dingen gesucht. Und heute ist halt echt mit diesen Millionen von Songs, wann soll ich sie hören?
Absolut, absolut. Das ist unfassbar schwierig, irgendwie einfach da auch was zu finden. Also ich finde am ehesten irgendwie Dinge, wenn ich einfach jetzt selbst auf Konzerten bin oder Bands, die ich kenne oder sag, das gucke ich mir mal an, was die für Musik machen oder so, ne? Oder manchmal, wenn du irgendwelche Plattformen hörst, da wird dir Sachen empfohlen, aber jetzt gezielt suchen ist ganz schön schwer. Also ich persönlich setze eher drauf, dass du sagst, okay, deine eigenen Songs, du kannst sie auf YouTube veröffentlichen, wenn man will, kann man die dann auch bewerben oder so, aber ich bin eigentlich viel mehr Fan von diesem Live-Spielen und manchmal spielst du dann auch, wenn es für wenig Geld ist, ne, aber so kleine, besondere Locations, es gibt ja Locations, die sind zwar nicht groß, aber du hast vielleicht so ein bisschen intellektuelles Publikum, nenne ich das jetzt mal. Also Leute, die auch dahin gehen, weil sie halt nicht nur immer wieder die Party-Coverband hören wollen, sondern einfach mal gucken wollen, was machen die so. Und wir haben natürlich, das ist der Vorteil jetzt darüber, dass wir eben auch auf diesen öffentlichen Veranstaltungen oder so ja eigentlich Covermusik machen. Deswegen werden wir gebucht. Aber wir binden unsere eigenen Songs damit ein. Und wir versuchen dann immer halt einfach einmal einzuflechten. Und dann merken die Leute, ach, das ist ja cool. Dann kommen auch Leute, haben gesagt, ach, dass ihr auch eigene Musik macht. Also das hat uns ja besonders gut gefallen. Und dann hat man auch Möglichkeiten, dann die Leute anzusprechen, wenn man die Konzerte macht, wo man mehr seine eigene Musik spielen wollt. Und die Fans, die generieren wir dann eben auch aus diesen öffentlichen Sachen oder aus Privatveranstaltungen, wo die dann sagen, oh, da spielen die mit Band und machen eigene Sachen. Und das ist natürlich ein Vorteil, dass man die da auf diese Art und Weise vielleicht ein bisschen locken kann.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Barbara Wiebe. Barbara Wiebe macht Musik unter anderem in einer Fleetwood Mac Coverband. Mit ihrem Mann macht sie gemeinsam Musik und sie nutzt noch viele weitere Anlässe. Sie ist meine Gesprächspartnerin.
Dieses relativ späte Studium, was war denn der Impuls?
Der Impuls, ich bin jemand, der unheimlich gerne lernt. Also ich habe ja auch mehrfach im Leben dann irgendwie studiert. Ich habe das abgebrochene Abi dann irgendwann mit 40 nachgeholt, so ein bisschen hinterher möglicherweise. Und dann die Musik gemacht und so. Und ich wollte dann einfach irgendwie immer mehr lernen und mehr machen und mehr kennenlernen. Und dann habe ich ein Vorstudium gemacht und habe gedacht, ich gucke jetzt mal, ob ich diese Aufnahmeprüfung schaffe und ob ich dann in den Bereich Gitarre oder Gesang gehe. Ne? Weil ich habe ja beides gemacht. Und eigentlich wollte ich Gitarre studieren. Da habe ich so schon in diesem Vorbereitungssemester habe ich gedacht, ich glaube, ich werde da einfach nicht gut genug. Ich kann einfach viel besser singen. Und ich kann ja trotzdem an der Gitarre arbeiten, kann das im Nebenfach machen. Und ja, dann habe ich gedacht, ich versuche es jetzt, habe die Aufnahmeprüfung geschafft. Und ja, dann gab es gar kein Überlegen eigentlich, denn dann kam direkt Corona. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich zwar eigentlich kein Geld, aber ich habe Zeit. Und dann hatte ich, der Ursprungsgedanke war, ich kann ja jetzt am Wochenende spielen und unter der Woche das Studio machen. Das passt ja perfekt, weil da verdiene ich mein Geld. Das war damit natürlich komplett umgedreht sozusagen. Aber ich habe beides gemacht. Ich habe direkt angefangen, beim Aldi zu arbeiten, habe gesagt, okay, ich muss irgendwie bei euch so die Schichten machen, dass das Studium reinpasst. Aber ich habe dort als Ladenhilfe gearbeitet während der Corona-Zeit. Und dann habe ich angefangen, online Sprachen zu unterrichten. Da konnte ich mich einteilen, weil da kannst du, weil das ja rund um den Globus geht, dass Leute beispielsweise Deutsch als Fremdsprache lernen wollte oder andere Sprachen. Da konntest du ja auch morgens von 5 bis 9 unterrichten und danach zum Studium gehen. Ja, und dann hat es gepasst und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt die Zeit und irgendwie kriege ich das finanziert, ich mache das jetzt. Und es war toll, also ich habe es keine Sekunde bereut.
Das ist tatsächlich so ein Thema, das immer, wenn man mit Bühnenkünstlern spricht, diese Zeit, weil ich hatte schon 2016 selbstständig, hatte ich schon überlegt, naja, wow, da hat man sich vielleicht in den ersten 2, 3 Jahren so richtig eingegroovt und dann kam erstmal die Frontalbremse, ne?
Mhm.
Ja, das ist schon... ich glaube, bitter und gut, dass du so eine Art hast, im Prinzip zu sagen, okay, das Leben bietet dann noch weitere Möglichkeiten.
Ja, absolut, ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur, weil es gab Jobs, waren natürlich viele, viele, ich habe einen Tag, nachdem der Lockdown da war, hatte ich diesen Job im Discounter und ich hätte natürlich lieber meine ganzen Konzerte gespielt, aber wir waren klar, dass das jetzt einfach direkt wegbricht alles. Wir waren für das Jahr ausgebucht. Und von daher war es natürlich schon sehr, sehr bitter, aber ja gut, was willst du machen? Ne? Das Leben ist jetzt so, wie es ist und musste damit umgehen. Und da habe ich dies und das und das und den Job immer überlegt, was kann man noch machen, was kann man machen, was zeitlich flexibel ist. Ne? Ich hatte dann bei einem Onkel von mir angerufen, mit dem ich seit 20 Jahren eigentlich keinen Kontakt mehr hatte, aber der ist Spargelbauer hier bei uns in Borfelden, also Spargelregionen. Und dann habe ich gesagt, hast du einen Job für mich? Ich bin jetzt bei Aldi erstmal nur für 4 Wochen und danach brauche ich wieder was. Aber die haben mich dann dort übernommen und haben gesagt, wenn du bleiben willst, dann bleib und wir machen die Zeiten so, wie es für dich passt. Und wenn du wieder Musik machen kannst, dann kannst du einfach kündigen. So, und das war natürlich super, ne? Dann war ich abgesichert und hatte einfach da ein festes Einkommen und alles Mögliche hat mir noch nebenbei gebracht, auch mit der Musik und so weiter, ne?
Wobei natürlich, Bargel, das ist harte Arbeit, ne?
Ja, ich habe eigentlich gesagt, was hättest du denn, was ich machen kann? Und er hat gesagt, du kannst dir einen der Verkaufsstände aussuchen. Okay. Das war eigentlich eher so das Ziel, weil ich wusste, Spargelstände, also ich kann schon arbeiten. Ich habe ja auch in Chile viele Jahre gelebt und auch in Lateinamerika immer in der Landwirtschaft gearbeitet. Aber Spargel, wow, ja, da habe ich auch großen Respekt vor. Du hättest diese Verkaufsstände machen können, hat er gesagt, du kannst dir die Tage aussuchen, du kannst dir den Ort aussuchen, du kannst den Spargel auch ausfahren zu den Ständen morgens um 6 irgendwie. Also da gibt's schon, der Punkt ist einfach, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Ne? Ich habe gedacht, okay, wenn es das nicht ist, dann suche ich mir was anderes als Fahrer oder keine Ahnung, man verkauft halt Kuchen aus dem Fenster raus, whatever, irgendwie solche Geschichten halt, ne?
So, jetzt habe ich am Anfang eine Frage gehört. Ich glaube, sie kam aus deiner Familie. Wann schläfst du?
Also mittlerweile schlafe ich mehr als früher. Früher war ich in der Tat jemand, der wenig geschlafen hat, weil ich auch viel Sport gemacht habe und bin früh schon aufgestanden.
Sport machst du auch noch?
Ja, genau. Also wie gesagt, im Moment ist so eine Phase, wo einfach sehr, sehr viel, ich da nicht so viel Zeit für habe, wo man immer so, ich muss eigentlich viel mehr Sport machen. Ich will nächste Woche möchte ich mit dem Rheinsteig starten. Also endlich, ich brauche immer, ne, manchmal braucht man einfach nur so den Anfang, wo ich sage, ich muss jetzt einfach endlich diese erste Etappe laufen, damit ich da mal durchkomme. Ne? Ansonsten ist es so, im Moment mache ich gerade wirklich zu wenig, aber sonst ja, Sport sehr gerne und ich bin zu früheren Zeiten, ich bin Marathon gelaufen und habe sehr, sehr viel Kampfsport betrieben, habe Fußball gespielt auch nochmal, da bin ich dann auch mit Ü40 nochmal wieder eingestiegen. Und so, und dann natürlich eben mit meinem Kind, ne, dann war der Sohn dran und dann bin ich eben da halt viel mitgefahren und habe mit ihm viel mitgemacht, was dann auch Spaß gemacht hat. Und da wurde das halt ein bisschen weniger und Sport eigentlich eher dann so zum Hobby. Aber ja, aber ich schlafe schon. Am Wochenende ist es manchmal ein bisschen, schläft man manchmal wenig, wenn man so auf Tour ist. Ne? Da sind die Zeiten, werden dann so durcheinander gewürfelt, weil du da eben oftmals kommst um 4 erst ins Bett. Ja, und dann unter der Woche stehst du aber wieder früh auf, weil du unterrichtest oder so. Das ist manchmal ein bisschen problematisch. Steckt man nicht mehr so leicht weg wie früher noch. Aber es passt schon. Ich schlafe.
Das heißt, wer jetzt vielleicht Lust hat auf irgendeine der Musikgruppierungen, in denen du aktiv bist, das heißt, man sucht einfach, es gibt, glaube ich, überall eine Webseite, wenn ich das sehe, und
genau,
kann sich informieren und kann auch schon mal ja sehen, wo ihr seid. Ich glaube, das ist ja auch immer mal interessant, sich vielleicht eine Gruppe einfach vorher auch mal live anzuschauen.
Ganz genau, ganz genau.
Gibt es musikalisch noch etwas, wo du sagst, das würde ich gerne noch mal machen?
Oh, da gibt's so viel. Also ich könnte da ständig irgendwelche, man kann ja irgendwie am Instrument beispielsweise, da findet man ja nie irgendwie so, da ist man ja nie fertig, ne? Also man könnte natürlich jeden Tag ganz viel Gitarre üben und dies und das, ne? Aber ich möchte zum Beispiel gerne noch viel besser Klavier spielen, da mehr Zeit reinhängen. Ich habe jetzt Saxophon vernachlässigt ganz, ganz lange, weil ich mit so vielen anderen Sachen beschäftigt war. Also einfach instrumental irgendwie weitermachen und ach, vielleicht auch noch mal so eine richtig große, fette Bühne, das wäre auch noch mal toll.
Okay, also es gibt noch eine Menge Ziele, aber wenn ich jetzt einfach so alle Termine mache, sieht es schon nach einem echt ordentlichen Tourplan aus.
Ja, ja, ja. Also man muss sich wirklich zwingen. Ich habe jetzt beispielsweise im September tatsächlich einfach mal drei Wochen, fast vier Wochen komplett freigelassen, weil wir einfach dann mal zu zweit wegfahren wollen und wir wollen wirklich mal in irgendwo ein einsames Haus, machen wir ab und zu, und wirklich mal nur Songs schreiben, nur kreativ arbeiten, ne? Weil das ist ein bisschen schwierig oft so in diesem Tourplan, ne? Weil dann übt man Sachen oder probt man Sachen, die man irgendwie gerade macht, beispielsweise mit The Chain haben wir ja auch mit Backing Vocals, dann macht man Gesangsproben oder kommt eine neue dazu, dann muss man wieder einarbeiten und so. Und dann kommt es ein bisschen zu kurz, dieses kreative Arbeiten und Songs schreiben. Und da muss man wirklich einfach mal sagen, wir lassen jetzt einfach mal ganz bewusst diesen Kalenderteil frei, weil ansonsten bist du das ganze Jahr ausgebucht. Also wenn wir das wollen, dann spielen wir das ganze Jahr jedes Wochenende durch.
Ja, spannend. Also Musik, dein Leben. Ich danke dir, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast. Und mit Sicherheit sieht man dich dann in Kürze auf irgendeiner Bühne.
Ja, sehr gerne.
Danke für das Gespräch.
Sehr gerne, danke. Tschüss.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.